Ein Fixstarter im neuen Jahr ist bei vielen Steirerinnen und Steirern der Wunsch nach körperlicher Veränderung. Weniger Kilo oder ein besseres Wohlbefinden kann sich niemand unter den Christbaum legen lassen, also müssen wir es selbst angehen. Und was ist ein geeigneterer Zeitpunkt als das Monat Jänner, um loszulegen?
Ohne Nebenwirkungen. Der steirische Apotheken-Podcast auf Antenne Steiermark.
In unserer aktuellen Podcast-Folge zum Thema Fasten und Abnehmen legen gleich zwei Expertinnen los, Apothekerin Alexandra Fuchsbicher von der Steirischen Apothekerkammer.
Hallo Roland.
Hallo. Und Apothekerin Michaela Gobetz aus Parseil.
Hallo Roland.
Hallo.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Also, Fasten hier Seatbelt oder auf Steirisch schnallt euch an. Das wird wieder eine informative Podcast-Folge. Gehen wir vielleicht zuerst einmal verstärkt aufs Thema Fasten ein. Was unterscheidet das Fasten von einer Diät, Michaela?
Eine Diät ist eine einseitige Ernährung, bei der es nicht darum geht, den Körper sozusagen zu reinigen und ihn zu entschlacken und auch nicht um eine Ernährungsumstellung. Während beim Fasten, das ist wirklich eine Entschlackung, eine Entgiftung, unterstützt das Immunsystem und das seelische Wohlbefinden.
Mhm.
Und Fasten kann jeder. Ob man das jetzt glaubt oder nicht, Fasten kann jeder.
Welche unterschiedlichen Arten von Fasten gibt es denn?
Es gibt unzählige Arten von Fasten. Das bekannteste ist sicher das Heilfasten. Da nimmt man nur Flüssiges zu sich, also Gemüsesuppe beziehungsweise noch Obst, Gemüsesäfte. Intervallfasten ist mittlerweile in aller Munde. Und eine ganz bekannte und sehr gute Variante ist auch das Basenfasten. Das kann wirklich jeder machen. Heilfasten geht wirklich, wenn man vorher noch nie gefastet hat, ab 50, 60 nicht mehr alleine. Und wenn man Medikamente nimmt, sowieso nur unter ärztlicher Anleitung. Aber prinzipiell sind wir alle dazu ausgerichtet zu fasten, weil wir ja eigentlich nicht mit einem Kühlschrank und mit einer Vorratskammer in die Welt gesetzt wurden und zuerst immer Bewegung war und dann konnten wir was essen. Deswegen ist auch dieses zuerst bewegen, dann essen, wäre für ein gutes Körpergefühl und ein gutes Körpergewicht besonders wichtig. Und Hungerphasen sind das ja nicht, diese Fastenphasen, sondern wer fastet, hat keinen Hunger. Sobald der Darm leer ist, hat man keinen Hunger mehr. Das glaubt man zwar nicht und das ist immer das stärkste Argument, warum jemand nicht fasten möchte, aber wenn man den Darm leer hat, ist kein Hungergefühl mehr da.
Du hast noch andere Arten von Fasten angesprochen?
Intervallfasten ist in aller Munde, dass man zum Beispiel 8 Stunden isst und 16 Stunden nichts isst. Besonders wenn der Zuckerspiegel in der Nacht sehr sinkt, der sollte um Mitternacht am niedrigsten sein, kann man sehr gut auf sein Körpergewicht achten. Diese 8 Stunden Essen bedeuten aber nicht, dass man 8 Stunden lang essen darf, weil auch da sollte man mindestens 4 Stunden dazwischen Pause machen.
Es wäre genau meins gewesen. jetzt haben wir gehabt, das Heilfasten, Intervallfasten.
Und dann gibt's noch das Basenfasten. Das kennen auch schon viele. Dann nimmt man ausschließlich Gemüse und Obst zu sich. Keine Kohlenhydrate wie Nudeln, Reis, nur Kartoffeln. Und natürlich keine tierischen Produkte.
Mhm. Und was ist jetzt aus deiner Sicht das beste Fasten oder ist es immer personenabhängig?
Das ist personenabhängig, typabhängig. So wie es unterschiedliche Stoffwechseltypen gibt, gibt es auch unterschiedliche Typen, welche Fastenart für wen am besten ist. Am effizientesten sind diese 3 Arten. Das ist Heilfasten, da geht natürlich am schnellsten was weiter. Beim Basenfasten aber genauso, auch wenn es um die Gewichtsabnahme geht, soll man das beim Basenfasten nicht unterschätzen. Aber beim Basenfasten geht es auch hauptsächlich ums Entsäuern. Nachdem wir viele Fleisch- oder tierische Produkte, also Milchprodukte, Fleisch essen, das sind Säurelieferanten und Weißmehlprodukte genauso und der Stress. Da meine ich jetzt nicht nur die Arbeit, sondern diese Reizüberflutung, die wir jeden Tag haben, ist unser Körper relativ übersäuert. Und um ihn zu entsäuern, könnte man einmal Basenfasten.
Wie komme ich drauf, welcher Fastentyp ich bin?
Am besten ist wirklich, man probiert es aus. Also ich habe alles probiert und bin zu der Erkenntnis gekommen, bei mir ist es egal, aber es gibt welche, die glauben also wirklich, dass es ihnen besser geht, wenn sie nur Heilfasten, wenn sie gar nichts essen. Die tun sich damit viel, viel leichter, nur mit flüssiger Zufuhr. Andere wollen wieder lieber was essen, weil sie Angst haben, dass sie Hunger haben.
Mhm. Bei Fasten gilt es, 5 Grundregeln einzuhalten, damit sich der Körper regenerieren und revitalisieren kann. Welche sind das?
Also man sollte dann, wenn man richtig heilfastet, wirklich nichts essen, nur Flüssiges zu sich nehmen. Und wenn man das von vornherein schon irgendwie so in der Lade heimlich was gerichtet hat, ist man wahrscheinlich mental noch nicht bereit dazu. dann sollte man wirklich alle Ausscheidungsvorgänge fördern. Das ist der nächste Punkt, warum viele nicht fasten wollen, weil ihnen der Einlauf so zuwider ist. Dabei ist das Mittel, um das früher einmal als das Heilmittel zum Beispiel bei Fieber verwendet wurde, da hatte man ja nichts anderes. Und das unterstützt den Fastenprozess dermaßen gut, dass das super wäre. Dann sollte man eben viel trinken und spazieren gehen, um auch über die Lunge viel Säure abzuatmen. Ein wichtiger Punkt ist, dass man nur das tut, was wirklich einem gut tut und was wirklich notwendig ist. Sowas wie zum Beispiel Fernsehen ist nicht notwendig, sollte man vielleicht einmal in dieser Zeit lassen. Einfach dieser, man ist dann eh dazu bereit, sich ein bisschen zurückzuziehen und sich auf sich selbst zu besinnen.
Okay. Ziel des Fastens ist es, seine Stoffwechselparameter zu verbessern. Was versteht man unter Stoffwechselparameter? Und könnte ich das eventuell auch mit Medikamenten schaffen?
Fasten ist die einzige Möglichkeit, um alle Stoffwechselparameter zu verbessern. So komisch das klingt, es gibt kein Medikament, das das kann. Und Stoffwechselparameter sind zum Beispiel, wie schaut meine Leber aus? Ja, die Leber ist ja das Speicherorgan. Essen wir zu viel, baut ja die Leber diesen Zucker um in Fett. Und es wird dann zuerst in der Leber gespeichert und dann weiter auf der Hüfte oder am Bauch. Und das ist ja auch beim Fasten das Organ, das am meisten arbeiten muss, weil das muss ja dann dieses Fett aus dem Bauch oder aus der Hüfte wieder abbauen. Das habe ich vorher auch nicht gesagt. Fasten ist auch die einzige Variante, um abzunehmen, genau an den Stellen, wo man es gerne hätte. Das schafft eine Diät auch nicht. Stoffwechselparameter sind zum Beispiel der Blutzuckerspiegel. Der kann natürlich wesentlich verbessert werden, weil einfach die Bauchspeicheldrüse, alle Verdauungsorgane einfach zurückgefahren werden. Es wird dann kein Verdauungssaft mehr gebildet, wenn man nichts isst. Und der wesentliche Punkt beim Fasten ist, dass die Autophagie beginnt. Das heißt, der Körper hat endlich Zeit, alle fehlproduzierten Eiweiße oder Enzyme, die nicht gebraucht wurden, werden ja in so kleinen Bläschen in der Zelle einmal auf die Seite geräumt. Und da hat er dann endlich Zeit, diese wieder aufzuspalten, weil er es ja einerseits braucht, weil man ja kein Eiweiß isst. Und andererseits braucht man das Eiweiß bzw. das Fett dann ja auch für die Energiegewinnung und da hat er endlich einmal Zeit, wieder zusammenzuräumen. Das ist ein richtiger Jungbrunnen.
Autophagie, das kommt aus dem Altgriechischen, bedeutet sich selbst verzehren. Geh mal davon aus, das hat jetzt nichts mit egozentrischem Kannibalismus zu tun.
Nein, nein. Der Dr. Matthai aus Graz hat ja diese Autophagie ganz stark untersucht und ist ja damit auf dieses Spermidin gekommen. Also die nicht fasten wollen, nehmen ja das Spermidin, um die Autophagie anzuregen. Aber das ist ein körpereigener Reinigungsprozess, den wir eigentlich in unserer Überflusswelt nicht mehr aktivieren. Das war früher ganz normal, weil man halt nicht immer gleich viel zu essen hatte. Aber jetzt ist ja der Kühlschrank immer voll und wir haben nie Zeit.
Alexandra
sagt, der Kühlschrank ist nicht voll.
Komm, da vorne bitte Zeit zum Einkaufen.
Aber prinzipiell wäre er leicht zu füllen. Ist er nicht voll, gibt es ja noch genügend andere Dinge, die schon fertig verpackt, ohne großen Aufwand gegessen werden können.
Du hast mir da eine Dose rübergehalten mit dem
Spermidin.
Spermidin. Wie schaut denn das aus? Beschreib das einmal.
Was jetzt die Dose?
Der Inhalt natürlich. du kannst die Dose auch beschreiben gerne. Bitte. Feel free.
Spermidin ist ein Stoff, der aus Pflanzen gewonnen wird. Also entweder aus Weizen oder Quinoa. Und der bewirkt, dass diese Autophagie angeregt wird, also dieses Zusammenräumen, eine Müllabfuhr im Körper, machen auch Pilze und auch schwarzer Kaffee kann das.
Darf ich da mal reinschauen? Wie schaut das aus?
Es ist ein Glas mit
Kapseln. Wenn du es aufkriegst?
Ja.
Oh, okay. Es sind einfach Kapseln. Das Spermidin ist in Kapseln abgefüllt.
Das ist in Kapseln abgefüllt.
Okay. Dann
ist nur so luxuriös verpackt.
Okay.
Weil es relativ teuer ist.
Ja, es ist aber auch ein Präparat, das also in den letzten Jahren sehr en vogue ist, weil es sich einfach herumgesprochen hat, dass das eben die Autophagie anregt und eben ein Jungbrunnen sein soll. Und der Effekt wird bestätigt. Also das merkt man schon. Menschen, die sehr viel Stress haben, wo man halt oft manche Dinge auch schon sieht, an der Haut, an der Verdauung, dass einfach manche Dinge nicht funktionieren, die machen dann so ein, zweimal eine Kur mit einem Spermidin oder nehmen es auch dauernd und haben dadurch einen guten Jungbrunnen und einen Effekt, um hier in den Zellen zusammenzuräumen. Ja.
Wie wird das hergestellt, das Spermidin?
Aus einem Pflanzenextrakt,
Quinoa
oder Weizen, wird es extrahiert.
Gut, während des Fastens kann es dazu kommen, dass man sich plötzlich krank fühlt. Sollte man dann das Fasten unterbrechen oder wie gehe ich da dann vor?
Prinzipiell sollte man sowieso, es gibt zwei Dinge, nicht alleine fasten. Wenn man in der Gruppe fastet, fällt es einem leichter. Mhm. Und das Zweite ist, wenn man das erste Mal fastet, sollte man unbedingt mit einem Fastenbegleiter oder mit einem Fastenarzt fasten, weil eben viel Säuren entstehen, vor allem auch die Harnsäure. Es kann bis zu einem Gichtanfall gehen. Und Kopfschmerzen sind ganz oft auch ein Begleiter die ersten ein, zwei Tage. Da muss man noch mehr trinken, vor allem auch Zitronenwasser. Mhm. Zitronenwasser enthält viele Mineralstoffe, die braucht man dann, um diese Säuren zu binden. Mhm. Und Einlauf machen.
Wie man? Sorry, aber wie mache ich mir selber einen Einlauf? Oder gehe ich da zum Arzt und der
macht das? Nein, das kann man selber machen, das geht ganz einfach. Dafür gibt es einen Irrigator, den kann man in der Apotheke kaufen.
Das ist was?
Das ist dieses Gerät, um einen Einlauf zu machen. Mhm. Also das ist ein Wasserbehälter mit einem Schlauch und dann nimmt man ein Darmrohr, das ist relativ lange, wo schon alle schauen, muss ich das wirklich bis zum Ansatz einführen, weil je weiter oben man spült, umso weniger unangenehm ist es und umso effizienter ist dieser Einlauf.
Okay. Das klingt jetzt so entsetzt, aber es gibt auch sogenannte Mikroeinläufe. Es muss jetzt nicht der große Irrigator sein, sondern es gibt so Einläufe, die haben circa 25 Milliliter der fertigen Lösung, die man einfach wie ein Zäpfchen ins After einführt und die Flüssigkeit dann ins After presst. Und
alles klar.
Es geht halt mit dem Irrigator, ist es effizienter. Mhm. Aber es klingt immer so schlimm.
Ja. Das Fastenbrechen kommt jetzt nicht davon, wenn man die Krautsuppe nicht verträgt. Den Ausdruck kennen wir aus der Religion, wird aber auch bei nicht-religiösen Fasten verwendet, oder?
Genau, wird auch beim nicht-religiösen Fasten verwendet. Fasten kommt ja eh in allen Religionen vor, das stimmt. Es gibt kaum eine Religion, die das nicht hat, um seinen Geist zu schärfen. Mhm. Und beim Fastenbrechen geht es darum, dass man ja wieder irgendwann zum Essen anfangen muss. Und der Körper hat ja alle Verdauungssäfte runter reduziert, also keinen Gallensaft, keinen Magensaft, den Darm eigentlich auch leer, also muss man schön langsam wieder anfangen und am besten geeignet dafür ist ein Apfel. Und so komisch das klingt, beim Fastenbrechen kann man sich ruhig eine Stunde Zeit nehmen, um einen Apfel zu essen mit Putz und Stingel. Weil die Schale vom Apfel, weiß man, hat viele Keime, Millionen von Keimen, um die Darmflora wieder anzuimpfen. Und viel Pektin, also viele Ballaststoffe, zu denen wir vielleicht später noch kommen, und regt so wieder die Darmtätigkeit und die Verdauungssäfte an.
Okay. Zurück noch einmal zum Basenfasten. Würde man seinem Körper was Gutes tun, wenn man sich täglich basisch ernährt und keine säurebildenden Lebensmittel zu sich nimmt?
Wenn man das schafft, sollte man das trotzdem nicht länger als 3 Wochen machen. Mhm. Und dann braucht man trotzdem, also das schafft man eh nicht länger. Okay. Da gehen einem einige Lebensmittel ab.
Mhm. Den Blutzucker, also den Glukoseanteil im Blut, kann man durch seine Ernährung auch beeinflussen. Wie halte ich den am besten konstant, Alexandra?
Ja, da sind wir jetzt schon ein bisschen bei Diäten und mit dem Abnehmen in Kombination. Der Blutzuckerspiegel unterliegt ja zirkadianen Schwankungen. Das heißt, je nachdem, was wir essen, brauchen wir eine Zeit lang unseren gestiegenen Blutzucker wieder runter zu reduzieren. Und diese Blutzuckerspitzen muss man ein bisschen unter Kontrolle haben. Umso höher die Blutzuckerspitzen sind, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Tafel Schokolade wegesse, dann fährt mein Blutzucker wie eine Rakete in die Höhe und es baut sich dann langsam wieder ab. Umso stabil und umso langsamer der Blutzucker steigt, umso länger habe ich ein Sättigungsgefühl, umso länger habe ich auch die Möglichkeit, gebe ich dem Körper diesen Zucker abzubauen und habe dadurch einen gesünderen Effekt. Also es sollen keine Blutzuckerspitzen sein. Um diese Blutzuckerspitzen zu verhindern, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, sich in Bezug auf Ernährung so einzustellen, dass ich Lebensmittel esse, die keine extremen Spitzen ausbilden. Das heißt eben Lebensmittel, deren Zuckerabbau verlangsamt ist. Das heißt jetzt nichts, was schnell verfügbar ist, wie ein Traubenzucker, den brauche ich vielleicht manchmal, wenn ich Sport betreibe, dass ich schnell die Energie zur Verfügung habe. Aber auf Dauer gesehen, sich nur mit Traubenzucker ernähren, wäre ungesund, weil dann habe ich ständig immer nur die Spitze. Sondern ich brauche auch Lebensmittel, die langsam den Blutzuckerspiegel steigern. Das sind Stoffe, wo der Körper einfach Zeit braucht, um die Energie aus diesen Lebensmitteln langsam zu gewinnen, die langsam abzubauen. Dadurch habe ich eine schöne Basislinie, habe keine Spitzen und habe dadurch gesunde Ernährung. Zum Beispiel Kohlenhydrate werden langsam abgebaut, wenn sie gut verpackt sind, die Energie. Wenn wir jetzt zum Beispiel Obst oder vor allem Gemüse essen, dann sollte man jetzt zum Beispiel gerade beim Obst, das ist immer ein gutes Beispiel, in einem Smoothie habe ich das Obst schon ganz klein zerkleinert. Die Zellen sind teilweise aufgebrochen. Der Zucker und die Zuckerformen sind schnell verfügbar. Das heißt, wir haben einen hohen Peak, wir haben schnelle Energie, ist aber auch schnell wieder weg und ist nicht gesund für unseren Blutzucker. Wenn ich einen Apfel esse, so wie die Michi das gerade gesagt hat, dann muss der Körper sich das langsam alles erst herausholen aus dem Apfel. Der ist damit beschäftigt, schon allein im Kauprozess werden Enzyme frei, die eben mit dem Abbau beginnen und es geht dann in den Magen und im Darm weiter und die Energie wird langsam gewonnen. Also aus den Nahrungsmitteln heraus kann ich die Blutzuckerspitze schon einmal verhindern. Was noch wichtig ist, dass man zum Beispiel, wenn man weiß, man hat Blutzuckerspitzen immer wieder da, dass man den Blutzuckerspiegel kontrolliert, indem man jetzt sagt, ich bin jetzt zum Beispiel Diabetiker und muss darauf achten, dass mein Blutzuckerspiegel passt, dann nehme ich schon, habe ich so einen sogenannten glykämischen Index bei allen Nahrungsmitteln. Das heißt, alles, was ich esse, hat einen gewissen Wert und je nachdem weiß ich, wie sich das auf meinen Blutzuckerspiegel auswirkt. Und so gesehen kann man über den Blutzuckerspiegel die Energieversorgung des Körpers steuern und dadurch auch, wenn ich ihn stabil halte und keine Spitzen mache, eine Gewichtsreduktion erreichen. Wir wissen auch, dass eine Gewichtsreduktion von bis zu 10% sich auch positiv für den Diabetiker auswirkt. Das ist nicht nur gesund, das Gewicht zu reduzieren, weil ich mich dann wohler fühle, sondern es hat einen positiven Einfluss auf meinen Blutzuckerspiegel, es hat einen positiven Einfluss auf meinen Cholesterinwert, es hat einen positiven Einfluss auf sämtliche Stoffwechselprozesse im Körper.
Okay, da gibt's den Ausdruck Blutzuckermanagement. Was ist damit gemeint?
Naja, beim Blutzuckermanagement habe ich einen sogenannten Glukosetrick, nennt man den. Man hält die Blutzuckerspitzen möglichst niedrig. Dadurch wird auch weniger Insulin ausgeschüttet und es wird mehr Fett verbrannt. So kann man das einfach sehen. Gleichzeitig habe ich eben diesen glykämischen Index, auf den ich achten soll. Und wir haben das, was die Michi auch schon gesagt hat, das Trinken von Zitronenwasser bzw. Apfelessig hat eine ähnliche Wirkung. Beide können den Blutzuckerspiegel senken und haben einen positiven Einfluss auf die Verwertung von energiereichen Lebensmitteln.
Wann mache ich das? Wann trinke ich Apfelessig oder Zitronenwasser?
Man kann es im Zuge einer Diät dazu kombinieren. Es wird beim Fasten dazu genommen. Aber es gibt auch zum Beispiel gerade in der ayurvedischen Medizin die Empfehlung, in der Früh warmes Zitronenwasser zu trinken. Oder es gibt auch Menschen, die sagen, sie brauchen in der Früh einen Tee und geben dort einen Schuss Zitrone hinein. Das ist dann auch Zitronenwasser. Die Zitrone hat einen sehr positiven Effekt auf den Stoffwechselprozess. Und da haben wir wirklich eine gute Unterstützung.
Also das kann ich wirklich in meine tägliche Routine einfügen?
Ja.
Okay. Was haben Nährstoffergänzungen mit dem Blutzucker zu tun?
Es gibt ein paar Nährstoffe, die den Blutzuckerspiegel auch positiv beeinflussen und diese Spitzen abflachen und abmildern. Dazu gehört vor allem Zink, Chrom und, wenn wir aber auf der pflanzlichen Seite sein wollen, vor allem der Zimt.
Wegen dem glykämischen Index, es gibt ja die sogenannten Blue Zones. Man weiß ja, dass in Italien oder in nördlichen Ländern die Menschen viel gesünder sind als bei uns, obwohl die auch ungefähr gleich viel oder ähnliche Dinge essen wie wir. Und es sind dann oft nur Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, dass man, wie bei den Gnocchi in Italien, da werden ja die Kartoffeln gekocht und dann erkalten gelassen und dann wird erst ein Gnocchi daraus gemacht. Ja. Dadurch entsteht in der Kartoffel eine resistente Stärke, die der Körper nicht mehr so gut aufnehmen kann. Da isst man zwar gleich viel wie vorher, aber der Körper kann nicht mehr alles verwerten. Dadurch kriegt man auch nicht solche Blutzuckerspitzen zusammen. Dasselbe gilt für Reis und Nudeln. Immer einmal kalt werden lassen und dann noch einmal aufwärmen.
Das ist spannend. Also das habe ich noch nie gehört. Danke für die Info.
Ja, und auch die Reihenfolge. Immer zuerst diese sogenannten Ballaststoffe, die ja kein Ballast sind, essen, weil die braucht man ja, um den Darm in Bewegung zu halten. Und die verstecken dann diese ganzen Kohlenhydrate ganz gut, dass er gar nicht so gut die herauslösen kann aus unserer Nahrung.
Also ein Beispiel, und du sagst zuerst Ballaststoffe.
Also das heißt, man sollte zuerst den Salat essen. Dann sollte man eigentlich das Eiweiß essen, also das Fleisch zum Beispiel, und dann erst die Kohlenhydrate, dann am Ende erst die Nudeln oder den Reis.
Beilage machen, Fleisch erst essen.
Ja, genau.
Das ist auch ungewohnt für uns, gell?
Mhm. Meine, Ballaststoffe sind sowieso was Wichtiges im Zuge des Abnehmens. Ja, also es gibt so die Empfehlung 30 Gramm Ballaststoffe pro Tag. Das ist eigentlich relativ viel, wenn man sich's anschaut. Ich habe das einmal zusammengeschrieben. Das sind 3 Scheiben Vollkornbrot, 1 Portion Müsli, 2 bis 3 Kartoffeln, 2 Karotten, 2 Kohlrabi und 2 Äpfel. Das sollte man pro Tag essen. Mhm. Bei den Ballaststoffen tun wir nicht nur unserem Darm was Gutes, weil er einfach dadurch in Schwung kommt und in Bewegung kommt, sondern wir füllen auch ein gewisses Volumen auf und dadurch hat man auch weniger Hunger. Das heißt, Heißhungerattacken kommen weniger, das Sättigungsgefühl ist weniger, dem Darm tut's was Gutes und es vermindert auch die Blutzuckerspitzen. Also Ballaststoffe sind ein ganz ein wichtiges Thema.
Okay. Das Körpergewicht hat natürlich auch einen Einfluss auf unsere Gesundheit und in weiterer Folge aufs Wohlbefinden. Wir werden aber nicht alle gleich geboren und haben deshalb unterschiedliche Voraussetzungen.
Ja, prinzipiell sage ich immer, wenn zu mir ein Kunde in die Apotheke kommt und sagt, er will abnehmen oder sie will abnehmen, meistens sind es ja eher die Damen, sage ich immer, es sind nicht alle zu Gälse geboren, es gibt auch Hummeln. Ja. Okay. Das sollte man sich einmal vorne hinstellen. Es gibt Familien, da ist man halt einfach vom Habitus her ein bisschen anders und dann gibt es Familien, die kommen als Strich in der Landschaft, die meisten von ihnen, und das ist auch ein genetisch definiertes Thema. Mhm. Ja. Wichtig ist, dass man im Wohlfühlgewicht diesen sogenannten Body Mass Index, den kennt jeder, dass der einmal so ein gewisser Anhaltspunkt ist. Ja, der ist altersabhängig, das hängt davon ab, ob man Männlein oder Weiblein ist. Und da sollte man sich so im Bereich, wenn ich jetzt mein Alter hernehme, so um die 23 als Body Mass Index.
20 bist du?
Ja, danke. Mein Body Mass Index sollte bei 23 sein, das geht sich genau aus, aber das mit den 23, danke. Noch im Podcast, gehen wir was trinken, gell? Also berechnen tut man den Body Mass Index Gewicht in Kilo durch die Größe zum Quadrat und da hat man dann eben so einen Wert zwischen 20, 24 maximal, alles was so Richtung 30 ist, da sind wir schon bei Fettleibigkeit. Also das ist einmal so für sich selber mal, gibt's genug Rechner im Internet, wo man das bestimmen sollte. Zusätzlich gibt es dann noch verschiedene Stoffwechseltypen, die man genetisch analysieren kann. Da gibt's zwei Methoden. Die bekannteste ist eigentlich die Abnahme einer Speichelprobe. Das heißt, es wird mit einem, wie wir es ja schon von Corona kennen, mit einem Stäbchen ein bisschen Speichel aus der Wangenschleimhaut abgenommen und das kommt dann in ein Labor und dort wird eine Genanalyse gemacht. Es wird gegen 19 Gene abgetestet und dann kommt man auf sogenannte Metatypen. Es gibt vier verschiedene Metatypen, Alpha, Beta, Gamma und Delta. Und je nachdem, welcher Typ ich dann bin, was wird eben genetisch analysiert, kann man bestimmte Stoffe besser verstoffwechseln. Wenn ich jetzt zum Beispiel habe, ich kann Proteine, also Eiweiß besser verstoffwechseln, dann heißt das, ich kann mich relativ hoch proteinreich ernähren und werde dadurch nicht zunehmen. Es gibt aber Typen, die Proteine überhaupt nicht verstoffwechseln und das wandert direkt an die Hüfte. Wenn jetzt so ein Typ Proteine nicht verstoffwechseln kann und der macht eine Diät mit einem Eiweißpulver, wird das einen gegenteiligen Effekt haben und er wird eher zunehmen mit so einem Eiweißprodukt, als für jemand, der das Protein gut verstoffwechseln kann. Diese Analyse macht man einmal im Leben, weil die Gene ändern sich nicht. Und damit kann man sich eigentlich ein Leben lang gut durchhandeln, indem man weiß, ich soll jetzt 30% Kohlenhydrate essen ungefähr, 30% Fette und der Rest sind dann die Proteine. Dann kann ich mir meine Ernährungszusammensetzung ungefähr so hinstellen und kann mein Gewicht gut halten und nehme nicht zu. Wenn ich jetzt abnehmen will, muss ich das, was ich gut verstoffwechsle, einem höheren Anteil essen, dann wird das gut abgebaut und ich nehme ab. Das ist einfach erklärt. Und dann gibt's bei diesen Analysen oft noch so eine lange Liste von Nahrungsmitteln mit einem Art Ampelprinzip und die roten sollte man halt weglassen und sich mehr auf die gelben und grünen konzentrieren. Und damit hat man eine Ernährungsumstellung, die recht nachhaltig ist und wo man wirklich nachhaltig und sehr effizient Gewicht reduzieren kann. Ähnliches gibt's auch mit einer Blutanalyse. Bei den Blutanalysen wird Kapillarblut abgenommen und es wird auch so eine Genanalyse gemacht. Die Dinge sind wirklich jetzt vom Stoffwechseltyp her eindeutig und da kann man sehr gut damit leben, wenn man so etwas macht.
Das nennt sich, glaube ich, Meta-Check.
Genau.
Das heißt, ich gehe in die Apotheke, sag, ich würde gerne einen Meta-Check machen. Ihr macht einen Wangenabstrich. Wie lange dauert es dann, bis ich weiß, welcher Gentyp ich bin? Und was kostet es?
Prinzipiell macht es nicht jede Apotheke. Man muss sich vorher erkundigen, welche Apotheke das macht. Der Preis liegt circa bei 300 Euro. Und es dauert unterschiedlich 2 bis 3 Wochen, je nachdem, wie viel das Labor zu tun hat. Und dann gibt's noch ein ausführliches Beratungsgespräch, wenn die Analyse dann da ist. Und man kann sich dann auch immer wieder nachberaten lassen.
Wie effektiv ist das?
Gut.
Ja?
Ja, also wir haben sehr gute Erfolge damit. Mhm. Ja, es ist natürlich im ersten Moment viel vom Geld her, aber es funktioniert eigentlich sehr gut. Ja? Mhm. Selber auch gemacht.
Okay. Wie viele Kalorien darf ich pro Tag zu mir nehmen und was ist der beste Weg, um mehr Kalorien zu verbrauchen als aufzunehmen?
Sport und Bewegung. Die Kalorienbedarf der tägliche ist natürlich unterschiedlich, je nachdem, jung, alt, Dame, Herr. Aber prinzipiell ist es so, umso weniger Kalorien ich zu mir nehme, umso eher wird auf die Reserven zugegriffen und umso eher wird dann abgenommen. Das FTH ist ein bekannter Begriff, einfach weniger essen. Das ist halt auf Dauer, manchmal kann das zu Mangelerscheinungen führen. Ja, wenn ich einfach jetzt wirklich reduziere, dann muss man halt schon aufpassen, dass man das nicht zu lange macht, damit es nicht zu einer Mangelerscheinung kommt. Sport und Bewegung, erhöhter Grundumsatz ist immer was Sinnvolles, abgesehen davon, dass man auch für die Kondition was Gutes tut, man macht für den Muskelapparat was Gutes, es ist für die Gelenke und gut, wenn man Bewegung und Sport macht, aber es geht eben auch um den Grundumsatz.
Ja, grundsätzlich ist es ja so, ab 30 beginnt ja leider schon der Muskelabbau und Muskeln sind ja etwas, was im Liegen auch Energie verbrauchen, deswegen sollte man auch zweimal in der Woche Krafttraining machen, um den Grundumsatz zu erhöhen.
Es gibt auch sogenannte Appetitzügler. Welche gibt's da und wie wirken die sich auf den Körper aus?
Also man muss einmal unterscheiden zwischen pflanzlichen Appetitzüglern. Die sind wahrscheinlich nicht ganz so effizient, aber die machen auch keinen Schaden. Und chemischen Substanzen, die sich auf das Appetitzentrum, wenn man es jetzt so bezeichnen will, auswirken. Das sind Stoffe, Wirkstoffe, die auf den Sympathikus, das ist ein Teil unseres Nervensystems, auswirken und die hier quasi den Körper in Alarmbereitschaft versetzen. Energiereserven werden aufgebraucht, Blutdruck und Herzfrequenz wird in dem Zusammenhang erhöht und dadurch kann die ganze Leistung, die gesamte Leistung gesteigert werden und dadurch kommt es zu einem erhöhten Energieverbrauch und zur Gewichtsreduktion. Das Problem bei solchen Medikamenten ist, dass es zu einem Gewöhnungseffekt kommt. Zum Teil haben sie auch den Ruf, dass sie als Dopingmittel verwendet werden. Also das ist etwas, von dem wir abraten. Das ist wirklich keine gute Lösung. Natürliche Appetitzügler sind Stoffe, die eben zum Teil eben in diversen Tees vorkommen, die eben auch in Kapsel- und Granulatpräparaten vorkommen. Da gibt es eine Reihe von Pflanzen, die man hier nutzen kann. Vielleicht einmal vor Chrom und Zink haben wir schon gesprochen. Auch der Ingwer wird hier eingesetzt. Pfefferminze ist fast in jedem Tee, der also für Stoffwechsel und für Gewichtsreduktion empfohlen wird, beinhaltet. Es ist gegen Heißhunger. Dann haben wir zum Beispiel die Mandeln, die sind sättigend aufgrund ihres Eiweißgehalts. Der Ingwer ist aufgrund seiner Schärfe, hat er ein Phänomen, und zwar er kitzelt mehr oder minder alle Geschmacksknospen an und dadurch wird der Appetit ein bisschen gehemmt. Die Orangen sind so wie beim Apfel, die enthalten sehr viel Pektin. Das regt eben auch wieder das Sättigungsgefühl ab und das Wasser bleibt länger im Körper. Tomaten sind was ganz Gesundes, die enthalten sehr viel Chrom. Chrom stabilisiert auch wieder den Blutzucker. Und auch Eier sind sehr gesund. Eier beinhalten sehr viel Zink und das senkt auch den Insulinspiegel.
Das Sättigungsgefühl kann ich aber auch durch Ballaststoffe steigern,
genau,
oder?
Und am besten ist dann eine Kombination aus allem, ne? Dann kann ich alles zusammen eben als Sättigungsunterstützung einsetzen. Und Kaffee, der schwarze Kaffee, vor allem, das hat die Michi eh schon erwähnt, der regt die Fettverbrennung an. Also das sind so pflanzliche Appetitzügler.
Alles klar. Beim Fasten ist Kaffee aber, glaube ich, nicht erlaubt, oder doch?
Ist nicht erlaubt. Leider nein. Sollte man vorher sogar einen Kaffeeentzug machen. Aber ganz modern, also das modernste Medikament, um Sättigung hervorzurufen, ist ja sicher die Spritze, von der jetzt alle immer reden, die man ja nur als Diabetiker bekommt in Österreich, weil die Zulassung auch nur für Diabetiker ist. Das ist ein Darmhormon, das man sich da spritzt. Ein sogenannter GLP-1-Rezeptoragonist macht satt, hat wirklich im Gehirn produziert ein Sättigungsgefühl und parallel reduziert er die Magenentleerung. Das heißt, man ist länger, hat länger ein Gefühl, satt zu sein. Und diese Spritze, von der jetzt alle reden, die regt natürlich, deswegen kriegen sie die Diabetiker, die Bauchspeicheldrüse dazu an, Insulin zu produzieren.
Aber nur um das jetzt klarzustellen, soll nicht jeder sich regelmäßig diese Spritze holen, um dann
abzunehmen,
oder?
Nein, es ist auch nicht dafür zugelassen und es hört sich auch nur so lustig an, dieses Sättigungsgefühl. Manche reagieren da sehr stark darauf, die sagen, sie können gar nichts mehr essen. Das ist eine Möglichkeit. Sie haben überhaupt keinen Appetit mehr. Und diese verzögerte Magenentleerung bedingt ja auch dann ein Völlegefühl, Übelkeit, Unwohlsein. Bis zum Erbrechen kann das gehen. Und natürlich andere gastrointestinale Nebenwirkungen sind auch noch möglich, ja? Diese Spritze gibt's jetzt eh schon seit 2018 oder 19, so in der Lage. Also es gibt schon lange eigentlich. Aber die Diabetiker, die ja meistens, 90% der Diabetiker sind ja auch übergewichtig, hatten das ja als Nebenwirkung, das Abnehmen. Deswegen sind sie ja alle jetzt in diese Richtung gegangen. Wir nehmen es nur zum Abnehmen.
Es gibt mittlerweile schon ein paar Substanzen, die ähnliche Wirkung haben und da gibt's schon auch für wirklich schwer adipöse Menschen schon Varianten, wo das jetzt auch als solches zugelassen ist, aber das gehört wirklich in die Hand eines Arztes. Es ist halt ein bisschen eine Modeerscheinung, die da jetzt von Amerika auf Europa übergeschwappt ist. Man muss sagen, wir kommen oft wirklich in Situationen, wo man sagen muss, es gibt natürlich Menschen mit schwerer Adipositas, das ist auch eine Krankheit, denen die Unterstützung mit so einem Medikament wirklich angedeihen lassen soll, die man dann angedeihen lassen soll, aber das Problem ist, dass es oft wirklich nur für 2-3 Kilo abzunehmen einfach verwendet werden möchte und die Diabetiker haben dann ihre Spritze nicht. Das bringt uns Apotheker manchmal wirklich in eine schwierige Situation.
Okay. Ich glaube, das hat jeder schon einmal erlebt, ich wahrscheinlich öfters als der Durchschnitt, Heißhungerattacken. Wie kommt's dazu und wie kann ich Heißhungerattacken vermeiden?
Ja, prinzipiell ist der häufigste Grund für Heißhunger ist Hunger. Wenn du längere Zeit nichts gegessen hast, ist der Heißhunger umso größer. Dann sollst du mal als erstes Jahr nicht einkaufen gehen, weil das ist fatal, weil dann landet alles im Einkaufskorb, was man sonst nicht einkaufen würde. Der Blutzuckerspiegel sinkt dadurch, dass lange nichts mehr gegessen wird und dann schickt der Körper Signale aus. Du hast Hunger und Heißhunger ist dann einfach die Steigerungsstufe von Hunger. Meistens ist es Heißhunger auf Süßes. Und es gibt aber auch Käseheißhunger, salziges Heißhunger. Es gibt Leute, die stehen dann in der Nacht auf und müssen sich schnell ein Scheibchen von ihrer Salami aus dem Kühlschrank holen und so weiter. Also diese Heißhungerattacken gibt es fast bei allen Dingen. Sehr oft ist es im Zusammenhang auch mit einem gewissen Mangel. Also der Heißhunger auf Süßes kann ein Magnesiummangel sein. Da kann man dann nochmal versuchen, regelmäßig Magnesium einzunehmen, um den Magnesiumspiegel ein bisschen aufzufüllen. Dann könnte dieser Heißhunger zurückgehen. Vor allem Schokoladeguster ist da angeblich ein Indikator dafür, dass man zu wenig Magnesium hat. Käseguster sollte so ein Mangel an Kalzium sein. Eventuell auf salziges Guster könnte mit dem Vitamin B12-Spiegel zusammenhängen. Was aber ganz wichtig für diese Heißhungerattacken ist, ist das sogenannte Stoffwechselhormon Ghrelin. Das Ghrelin wird auch als Heißhungerhormon bezeichnet. Das wird in der Magenschleimhaut produziert. Es ist nicht nur verantwortlich für unser Hungergefühl, sondern auch für das Wachstum, auch für das Schlafverhalten. Wir wissen, dass wenn der Magen lange leer ist, dass vermehrt Ghrelin ausgeschüttet wird und Menschen mit Übergewicht haben auch einen deutlich erhöhten Ghrelinspiegel im Blut. Das ist nachweisbar. Das heißt, wenn man unter so einen Heißhungerattacken leidet, ist es wahrscheinlich gut, regelmäßig was zu essen und ein bisschen was im Magen immer zu haben, dass der Magen nie ganz leer ist, weil dann wird auch weniger Ghrelin ausgeschüttet.
Okay. Wie bei so vielen Gesundheitsthemen spielt auch beim Abnehmen der Darm eine wichtige Rolle. Da gibt's das Wort Darmmikrobiom. Mhm. Kannst du das bitte übersetzen?
Also unter dem Darmmikrobiom versteht man die Gesamtheit aller lebenden Organismen in unserem Darm. Das klingt jetzt sehr komisch. Was habe ich für lebende Organismen in meinem Darm? Das sind die Darmbakterien, die eine Reihe von Varietäten haben. Da gibt es verschiedenste Keime, die unseren Darm besiedeln. Das ist auch sehr wichtig, dass wir das haben, weil das ist nicht nur wichtig für die Verdauung, sondern auch der Sitz unseres Immunsystems. Das ist wichtig für die Nährstoffaufnahme. Unsere Darmbakterien bestimmen ganz, ganz viele Faktoren in unserem Leben. Und es ist ganz wichtig, dass wir dieses Darmmikrobiom hegen und pflegen. Das heißt, wir sollen nicht nur nach der Einnahme von manchen Medikamenten, die dieses Darmmikrobiom beeinflussen, Probiotika zuführen, um das Darm, um die Darmflora wieder aufzufüllen, sondern wir sollen es auch pflegen, indem wir eben, da sind wir jetzt wieder dort, was wir schon vorher gesagt haben, Ballaststoffe zu uns führen, Vitamine und Nährstoffe in der Nahrung drinnen haben, um dieses Mikrobiom aufzubauen. Dieses Mikrobiom ist eben wieder gut gegen Heißhungerattacken, senkt unseren Blutzuckerspiegel. Der Blutzuckerspiegel wird positiv beeinflusst durch eine gute Darmflora. Die Fettverdauung wird verbessert und auch diese kleinen Entzündungen, die im Darm oft entstehen, Leaky Gut nennt man das. Das sind so ganz mikrokleine Entzündungen, die dazu führen, dass Nährstoffe und Vitamine nicht gut aufgenommen werden, dass unser Immunsystem schlechter funktioniert und das wird durch eine ausgewogene und gute Ernährung wird das gut abgeheilt. Durch Probiotika kann ich das unterstützen. Und wenn wir das alles machen, verlieren wir auch wieder an Gewicht.
Okay. Viel trinken, natürlich am besten Wasser, unterstützt auch das Sättigungsgefühl. Was ist denn da die Faustregel? Wie viel sollte ich pro Tag trinken?
Ja, da gehen die Meinungen ein bisschen auseinander. Also ich sage so 1,5 bis 2, 3 Liter. Wenn man das schafft, ist das schon gut. Wobei das Trinken ja nicht nur aus dem Glas Wasser besteht, sondern auch aus Flüssigkeit, die wir aus der Nahrung haben. Also wenn wir jetzt Obst und Gemüse essen, haben wir da schon Flüssigkeit drinnen. Eine Suppe ist auch eine Flüssigkeitsform, die wir zu uns nehmen. Also in summa summarum, wenn man so auf 1,5 bis 2 Liter am Tag kommt, ist das gut. Wasser ist natürlich das Beste, hat keine Kalorien, füllt den Magen. Eine heiße Regel gibt's ja auch immer, sagen wir, vor dem Essen ein Glas Wasser trinken, dann ist der Heißhunger schon einmal gestillt, weil dann ist schon ein bisschen was im Magen drinnen.
Beim Fasten kann man das auch trainieren. Bin ich wirklich hungrig? Also nach dem Fastenbrechen, bin ich wirklich hungrig? Oder habe ich nur einen Guster? Und einen Guster kann man mal zumindest einmal, um den Unterschied zu erkennen, kann man mal ein Glas Wasser trinken. Dann weiß man schon, hat man nur einen Guster gehabt? Oder bin ich wirklich hungrig? Weil nach einem Glas Wasser kann sein, dass das alles wieder vorbei ist. Wir trinken auch zu wenig. Oft schickt der Körper solche Signale nur, weil wir zu wenig trinken.
Vielleicht, was ich noch gern ansprechen würde, da gibt es auch unterschiedliche Meinungen dazu, wann soll ich die letzte Mahlzeit zu mir nehmen am Tag. Jetzt wissen wir, bei vielen Familien ist das so, das ist die einzige Möglichkeit, eben der Abend, um noch einmal gemeinsam am Tisch zu sitzen, da isst man natürlich auch gerne was dazu. Gibt es da so eine Deadline und gibt es Dinge, die ich auf keinen Fall mehr am Abend essen sollte, weil es der Körper vielleicht nicht mehr so verwerten kann in der Nacht und dann in Fett anlegt?
Also man sollte ja nach 14 Uhr nichts Rohes mehr essen, weil sich der Körper damit schwer tut. Das sollte man sich überlegen.
Roh zum Beispiel?
Ja, einen Apfel zum Beispiel oder auch Salat sollte man dann nicht mehr essen. Aber es gibt unterschiedliche Verdauungstypen, die halten das auch am Abend gut aus. Ich glaube eher, dass es dieses, wir sitzen alle in Ruhe gemütlich zusammen und ich esse vielleicht doch 5, 6 Bissen zu viel. Das ist es eher, glaube ich, was dann in Summe über die Jahre Übergewicht macht. Man sollte viel mehr kauen. Es gibt ja sogenannte Kauschulen. Eigentlich sollte jeder Bissen so lange gekaut werden, bis er flüssig ist im Mund und dann sollte man ihn erst schlucken. Also essen wir ja viel zu schnell. Deswegen habe ich auch gesagt, den Apfel, für den braucht man 1 Stunde. Ich habe mir gedacht, es geht sich nie aus, aber es geht sich aus. Also viel mehr kauen, dann ist man früher satt, dann macht auch das Essen am Abend nichts.
Mhm. Ich bin mehr der Schlangentyp. Also ja. Schnell runterschlingen und lange verdauen. Und dann gibt es die anderen Typen, die halt ewig beim Essen sitzen. Ja, genau. Das wird wahrscheinlich der bessere Weg sein.
Genau. Mhm.
Okay. Ja, ich bin alleine schon durchs Zuhören jetzt voller Energie, was mich wohl erwarten wird, wenn ich das jetzt in die Taten umsetze. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Ihr hoffentlich auch, liebe Zuhörer. Vielleicht noch ein Tipp von euch beiden. Wenn ich es jetzt wirklich angehen will, was ist der erste Schritt beim Fasten einmal?
Beim Fasten kann man ja mal den Körper vorbereiten. Man trinkt keinen Kaffee mehr, trinkt wirklich 1,5 bis 2 Liter Wasser, keinen Alkohol und kein Fleisch.
Mhm. Alexandra, bei der Diät...
Bei der Diät ausreichend schlafen. Ja, Schlafen ist ganz wichtig. Wenn man weniger als 7 Stunden am Tag schlaft, gibt es Studien, dass das Risiko für die Fettleibigkeit steigt. Also wirklich viel schlafen, sich Ruhe gönnen und einfach sich selber realistische Ziele setzen. Ja, wenn ich sage, ich will jetzt in den nächsten 3 Monaten 10 Kilo abnehmen, dann wird es im Frust enden und dann kommt die Frustschokolade. Also es ist wirklich sinnvoll zu sagen, okay, 1, 2 Kilo im Monat. Ja, das ist eine gute Möglichkeit, das ist realistisch, das ist schaffbar. Dann kann man sich ja selber belohnen damit, dass man sich jetzt nicht eine Tafel Schokolade hineinsteckt, sondern dass man sich was Gutes tut, was jetzt keine Kalorien hat.
Okay, und welche Diät würdest du empfehlen, weil es gibt ja 100 Diäten?
Das ist so wie beim Fasten, das muss jeder für sich den richtigen Weg finden. Wichtig ist, dass es keine Crash-Diät ist, das heißt, dass man wirklich oft nur ein Wasserabbau im Körper, dass man sagt, okay, 10 Kilo in 14 Tagen oder wie auch immer da oft die Versprechungen sind, ausgewogen, gut beraten, für sich selber die Möglichkeit finden, was kann ich gut in meinen Alltag einbauen. Ja, man sagt, okay, gewisse Leute sagen, sie machen einmal für 2, 3 Monate wirklich einmal was Intensiveres, damit sie mal den Start los haben, dass einmal ein paar Kilo mal weg sind und dann Ernährungsumstellung. Das funktioniert meistens am besten, weil damit kann man dann gut leben. Es muss ja dann auch immer passen für den Rest.
Gut. Michaela, Alexandra, recht herzlichen Dank für einen spannenden Einblick rund ums Thema Fasten und Abnehmen.
Ich danke.
Tja, und jetzt gehen wir's an. Neues Jahr, neues Glück.
Jetzt gehen wir's an. Und euch, liebe Zuhörer, ein wundervolles neues Lebensgefühl, wenn ihr euch dem Team Fasten oder dem Team Diät anschließt. Ja, und das hoffentlich möglichst
ohne Nebenwirkungen. Der Steirische Apotheken-Podcast auf Antenne Steiermark.